es mir um den inneren Menschen. Der innere Mensch ist das, was weiterlebt, was überlebt. Das, was in dir ist. Denn die Bibel sagt, die Pforte ist eng, der Weg ist schmal. Und um durch die Pforte durchzukommen, da reicht es. Da kann selbst, wenn du Klamotten hast, kommst nicht durch. Also musst du dein Portemonnaie abgeben, deinen Pass abgeben. Da musst du alles durch, alles loslassen. Kein Geldbeutel und keine Scheckkarte. Nichts kommt durch, nur das nackte Leben. So, um das geht es mir. Nur das, was in dir ist, das wird gerettet werden, und darüber möchte ich sprechen. Aber ich lade dich ganz herzlich ein zu den nächsten Themen. Morgen wird das Thema sein, lebe unter dem Schutz Gottes, was es bedeutet, unter der Schirmherrschaft des Herrn zu sein. Nächsten Mittwoch, so Gott will und wir leben, es geht um die Vollendung. Dann halte dich an Jesus am Freitag. Dann am Samstag, lass dich nicht treiben. Bleibe ruhig, werde nicht nervös, bleib auf dem Teppich. Und all diese Dinge, lass dich nicht treiben, der Teufel möchte uns hetzen und jagen und dergleichen. Und dann noch am Freitag, den 17. November, da ist eine Trauerfeier für meine Frau, und ich möchte euch ganz herzlich einladen in Philippus Apostelfriedhof in Berlin-Wedding, Müllerstraße 44, um 11 Uhr. 17. November, 11 Uhr, wäre schön, wenn der eine und der andere kommen würde. Die Heide hat fleißig mitgearbeitet hier in der Zeit, als sie noch fit waren und dienen konnte. Heute habe ich eine Predigt ins Internet, also auf der Facebook-Seite gesetzt, und da predigt sie über das Gebet, und ich denke, eine ganz starke Botschaft. So, wer in Facebook reinkommt, kann auf meine Seite gehen und die Predigt von der Heidi sich noch anhören. Ich will auch in der nächsten Zeit so ein paar gute Predigten von der Heidi, die sie gehalten hat, auch veröffentlichen und einfach ins Netz setzen oder ins Internet setzen. Nur meine Botschaft heute: nur der innere Mensch lebt weiter. Der äußere Mensch ist nur das Kleid, die Hülle, die Verpackung. Diese Verpackung bleibt da. Netto bleibt, verstehst du? Und Tara bleibt hier. Und das, was hier ist, das bleibt, was menschlich ist, was irdisch ist, ist nur die Schale. Und wie gesagt, das bleibt hier. Und keine toten Objekte kommen ins Reich Gottes. Nur das Lebendige, alles, was Leben in sich hat. Der Körper ist nur die Umhüllung des Menschen aus diesem Staub, aus diesem, ja, den Stoffen dieser Erde. Eigentlich der Mensch beinhaltet all die Grundstoffe der Erde, diese 90 Elemente beherbergt der Mensch in sich selbst. Ohne den Geist der Seele wäre der Mensch ein unbelebtes Objekt. Nicht mal wie ein Blockenstein. So, Sterben und Tod ist etwas Göttliches, das betone ich immer wieder. Es ist nichts Dramatisches, es ist im Programm Gottes. Geboren werden und sterben, das gehört dazu. Man wird zubereitet im Mutterleib bei der Geburt, und dann muss man sich wieder vorbereiten, dann muss der Mensch sich selbst vorbereiten, diese Welt zu verlassen. Und wir gehen darauf, und das ist auch der gleiche Weg. Wenn ich so Leute gehört habe, die im Krieg waren oder an der Front waren und mit dem Tod konfrontiert wurden, haben sie immer diesen Tunnelgang gesehen und ein Licht am Ende des Tunnels. Und das ist nichts anderes wie dieser Geburtsvorgang. Das wird nochmals nachvollzogen und dergleichen. So, wir müssen durch diese enge Pforte, da wird keiner bewahrt, keiner wird verschont. Die Bibel sagt, anders kommt man nicht in das Reich Gottes. Und ich möchte noch ein Wort von Jakob Böhme nehmen. Jakob Böhme, ein Mystiker aus Görlitz, der hat einmal gesagt, wer nicht stirbt, bevor er stirbt, verdirbt, wenn er stirbt. Also wir müssen schon vorher diesen Tod miterleben und durchlaufen. Sterben ist die Wiedergeburt. Wir werden wiedergeboren bei unserer Bekehrung und so weiter. Aber diese große Wiedergeburt ist, wenn Jesus wiederkommt und die Toten auferstehen, und wir werden denen nicht zuvorkommen, die wir entschlafen sind. Das war das große Problem bei den Christen damals. Ja, und was ist, wenn wir sterben und Jesus ist noch nicht gekommen, dann sagt Paulus klipp und klar, 1. Korinther 15, wir werden denen nicht zuvorkommen. So. Und das hat auch Jesus gesagt. Und Jesus sagt in Matthäus 19, Vers 28, er aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, nicht? Die waren Christen, die waren gläubig, die waren Jünger Jesus, sie sind Jesus nachgefolgt, aber er sagt, ihr werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf die 12 Thronen und werdet richten die 12 Stämme Israels. Hier redet Jesus von der großen Wiedergeburt. Und zwar eine andere Wiedergeburt als die, die in Johannes 3 steht. In Johannes 3 ist, dass der Mensch sich hier bekehrt, sich hier entscheidet, sich hier aufgibt, hier anfängt, sich zu lösen von all diesen Dingen. Verkaufe alles, was du hast, gib's den Armen, komm und folge mir nach. Aber dann durch diese enge Pforte, dieses Nadelöhr, da musst du dich sehr regelrecht dich durchzwingen durch dieses Nadelöhr. Die enge Pforte, das ist dieser enge Durchgang, dieses Schlupfloch in den Himmel, dieses berühmte Nadelöhr, wenn du abends zu spät kommst, damals in Jerusalem, das war das Tor, wenn die zu spät kommen, wenn den Heimkehrer, wie auch immer, dass sie hier noch durchgehen, aber sie konnten nichts mitnehmen. Aber Jesus sagt, da kommt leichter ein Kamel durch das Nadelöhr, als ein Reicher in das Himmelreich. So wie, ich denke, die enge Pforte ist sowas wie ein Flaschenhals. Da muss ich durchzwingen. Und dann plötzlich bist du draußen. Hier kann man nichts durchbringen, außer sich selbst, das nackte Leben, nur das, was man in sich hat, dieses Innenleben. Und deshalb ist es so wichtig, Geschwister, dass wir an unserem Innenleben arbeiten. Und alles, was wir geschluckt haben, das bringen wir durch. Das schmuggeln wir ins Jenseits. Das, was in unserem, durch unsere Sinne aufgenommen worden ist, die Werte, die wir entwickelt haben, unsere Gedanken, unsere Gefühle, die wir verarbeitet haben, die wir, ja, viele Dinge auch ad acta gelegt haben, das Innere zählt. Das ist die Botschaft, die mich heute bewegt. Alles, was lebt, hat ein Innenleben. Auch diese Kakteen hier, diese so stacheligen Pflanzen, auch die haben ein Innenleben. So, alles hat ein Innenleben. Jeder Käfer, jede Mücke, jedes Wesen, jedes Geschöpf und vor allem auch der Mensch. Alles, was lebt. Und deshalb das Innenleben zählt. Das Innenleben zählt. Entweder leben wir oder wir werden gelebt. Zwei Möglichkeiten haben wir. Bei vielen ist das Innenleben sehr verkümmert, verstümmelt, unterdrückt und unterentwickelt, weil sie nicht daran arbeiten. Das geht mir nichts an. Aber die Reise nach innen ist die größte Reise. Die größte Reise des Lebens. Und die sollten wir antreten. Das ist die Wiedergeburt, was Jesus dem Nikodemus sagt. Es sei denn, dass jemand geboren werden aus Wasser und Geist. Anders kann er das Reich Gottes nicht sehen. Hier fängt das neue Leben an. Und natürlich, es geht weiter. Du entwickelst dich und du bereitest dich vor auf die Ewigkeit. Deshalb sagt der Heiland, sammelt Schätze, die im Himmel sind. Wie mache ich das? Wie heißt das Konto, das im Himmel ist? Es ist nicht das Bankkonto von unserer Gemeinde. Verstehst du, es ist nicht irgendwas Irdisches, es ist was Geistiges, was Himmlisches. Was ist also Innenleben? Was gehört dazu? Zuerst einmal heilsame Gedanken. Fang an, für dein Innenleben gute Gedanken zu haben. Hör auf mit Kritik. Kritik nützt niemand. Kritik hilft niemand. Kritik bringt niemand weiter. Kritik zerstört einen Menschen. Kritisiere nicht, nörgel nicht, meckere nicht so viel, denn das schadet deiner Seele mehr, als du denkst. Heilsame Gedanken. Die Bibel sagt uns klipp und klar, was wohllautet, was schön ist, was einen erbaut, was einen ermutigt, dem denket nach. Was ist noch Innenleben? Weißt du, werde ein Kind. Das innere Kind in dir steckt ein Baby. Und werde ein Baby. Und nicht dumm und töricht, nein, sondern klein und herzlich. Sehn dich nach der Liebe der Mutter. Und dann nach der Liebe des Vaters. Das Innenleben ist das innere Archiv. Das, was du aufsaugst, aufnimmst. Deine Augen, was sie registrieren. Deine Ohren, was sie hören. Deshalb heißt es einmal in einem Kinderlied, pass auf, kleines Auge, pass auf, kleines Ohr, pass auf, kleiner Mund und so weiter. Was du hörst und was du sprichst und was du vernimmst, pass auf. Wir müssen anfangen, über unser Leben zu wachen, über diese Kanäle, die in unser Leben reindringen. Und der Teufel versucht, uns zu verwirren und durcheinander zu bringen. Innenleben ist das innere Archiv. Innere Archiv, das, was du speicherst. Und bei uns wird alles registriert. Alles registriert. Alles, was du siehst, alles, was du erlebst, alles, was du an Eindrücken bekommst. Das Innenleben weiter, das ist die Persönlichkeit. Dein Ich. Nicht dein Ego, sondern dein Ich. Das, was dich ausmacht als Mensch. Entweder bist du Choleriker, Melancholiker, Phlegmatiker oder Sanguiniker, egal was du bist. Deine Persönlichkeit, dein Auftreten, was du in den ersten paar Sekunden oder Minuten des Lebens bist nach deiner Geburt. Da kannst du noch gar nicht. Aber du bringst dich selbst mit auf diese Welt und jetzt entwickelst du diese Persönlichkeit. Und du wirst Mensch. Der Mensch ist zwar bei der Geburt äußerlich unvollkommen, aber der entwickelt sich zu einem Ich. Ich will. Dieser Trotzalter nachher bei den Kindern und so weiter, man muss sich behaupten. Das Innenleben, das ist dein Charakter, was dich ausmacht. Entweder bist du ein Bock, eine Ziege oder was weiß ich, ein Hammel. Es gibt, weißt du, man kann so vieles sein. Dein Charakter, dein Auftreten, deine Art, deine Erinnerung. Und die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können. Das kann uns niemand nehmen. Das haben wir. Es sei denn, wir arbeiten das richtig auf, durch die Gnade Gottes, durch das Gebet, durch Vergebung, durch die Hingabe zu Gott. Die inneren Geheimnisse, Manche, die sterben, die nehmen ihr Geheimnis mit ins Grab. So, und das sind Geheimnisse. Du hast etwas gesehen, was der andere nicht gesehen hat, verstanden, was der andere nicht verstanden hat. Der innere Mensch, das sind unsere Erfahrungen. Egal, ob es lang oder kurz, was auch immer ist. Der innere Mensch, das sind auch die Wunden und die Narben, die uns zugefügt worden sind von anderen. Und diese müssen alle aufgearbeitet werden. Deshalb ist eine meiner wichtigen Botschaften von Zeit zu Zeit, was ich hier predige, ist innere Heilung. Die innere Heilung ist so wichtig. Die meisten Leute werden nicht gesund, weil sie innen nicht geheilt werden. Wenn du innen drin geheilt wirst, Vergebung bekommst, Frieden bekommst, ausgeglichen wirst, Harmonie in deinem Leben kommt, dann wirst du heil werden. Ich habe die letzten Tage darüber gesagt, wie wichtig innere Heilung ist. Horche diese Predigten an. Erfahrung ist etwas Innerliches. Du verarbeitest es und dann legst du es zu den Akten. Und manches wird eingelagert und manches holst du immer wieder auf, raus. Die Araber sagen, oder die Moslems sagen, wenn du den Hund begräbst, begrab ihn mit dem Schwanz. Nicht, ob er den nächsten Knatsch und Streit und wieder rausholst. Das ist er. Was bleibt? Was bleibt? Und ich sage dir, was bleibt, ist das, was hier drin ist, was du im Herzen hast. Das innere Lächeln, das innere Weinen, die innere Freude. Was bleibt? Die innere Ruhe. Wenn du innen drin keine Ruhe hast, da kannst du im Käfig sitzen und bist nervös, verstehst du, und unruhig. Aber wenn du innen drin Ruhe hast und innen drin Frieden hast, dann ist egal, was draußen passiert, du bist in der Arche. Da kann die Welt untergehen von dir aus. Diese innere Stimme, das ist, was dein Leben wirklich ausmacht. Und die Frage ist, gehorchst du der inneren Stimme? Hast du der inneren Stimme gehorcht, das, was der liebe Gott gesagt hat durch den Heiligen Geist? Innere Erleuchtung, das ist, was dein Leben ausmacht. Weißt du, wenn du vom Herrn eine Vision hast, eine Schau hast für dein Leben, keine 10 Pferde können dich abhalten von der ganzen Geschichte. Und das Innere zählt, nicht was die Leute sagen, erzählen, dir vorgaukeln. Diese inneren Visionen, innere Ideen, dieses Aha-Erlebnis, das ist, was dein Leben ausmacht. Das ist, was bleibt unterm Strich. Das innere Guthaben, das ist dein Erbe. Und die meisten Leute denken dir irgendwas Außersinnliches. Nein, das ganz Natürliche, was du hier auf dieser Erde erlebst, das, was hier drin ist, das nimmst du ins Jenseits mit, wenn du von dieser Welt gehst. Das ist dein inneres Kapital, dein Vermögen. Dein Wissen, deine Weisheit, die Erkenntnisse, die du bekommen hast, diese Erleuchtung. Und wir können es nicht lassen zu reden von dem, was wir gesehen und gehört haben. Das waren die Jünger, die Aposteln. Erst durch das innere Leben bleibst du am Leben. Wenn du kein inneres Leben hast, du wirst es nicht überleben. Gehst in der Ewigkeit und bist verloren. Dann suchst du, wo bin ich, was ist mit mir passiert, wo bin ich gelandet. Aber sobald du das innere Leben hast, hast du Hoffnung, hast du Glauben, weißt du, wo es lang geht. Paulus schreibt an die Römer, Römer Kapitel 2, Vers 29, wer gehört zum Volk Gottes? Das ist, was Lebensqualität ausmacht, was er hier sagt, was er das Leben ausmacht, das wirkliche Leben ist es. Und er sagt, wer gehört zum Volk Gottes? Nicht, wer äußerlich Jude ist, sondern wer innerlich Jude ist. Du kannst äußerlich Christ sein, religiös sein, in Weihrauch vernebeln und verdunsten, das bringt nichts, verstehst du? Das, was innen drin ist, das ist das geistliche Leben. Es kommt nicht darauf an, sagt Paulus, dass er an seinem Körper beschnitten wurde, sondern dass es sein Herz ist. Weißt du, es nützt es auch, wir taufen die Leute als Erwachsene, aber, weißt du, aber es reicht nicht aus, nur getauft zu werden, denn der alte Adam kann schwimmen und der alte Eva kann auch noch gut schwimmen. Taufe ist nicht. Also lieber bist du ungetauft und liebst den Herrn und lebst den Leben des Todes, der Hingabe und dergleichen. Denn bei Gott zählt hier weiter, wenn ich so lese, denn vor Gott zählt nicht Beschneidung oder was weiß ich, Äußerlichkeiten, die nach dem Buchstaben des Gesetzes sind, sondern die Beschneidung, die durch den Geist Gottes geschieht. Durch den Geist Gottes. Diese innere Veränderung muss durch den Geist Gottes an uns geschehen. Und das sind die Schätze, die wir nach drüben mitnehmen und transferieren. Das, was der Geist Gottes an uns gewirkt hat, wo er uns geführt hat, geleitet hat, getragen hat, uns geholfen hat. Der wahre Jude, der wahre Christ ist nicht der, der bei Menschen Anerkennung sucht, sondern der Anerkennung Gottes über sein Leben hat. Das ist der wahre Christ, der wahre Jünger Jesu. Bei Gott zählt nur der innere Mensch, nicht was du äußerlich bist. Gott sieht das Herz. und nicht die Person an. Er sieht nicht die Größe, er sieht nicht die Stärke, er sieht nicht die Fähigkeiten, er sieht nicht die Titel. Du kannst alles haben, aber der Herr sieht das Herz an. Und wir sehen in der Geschichte vom David, das war acht. Der Vater Isai hat acht Kinder gehabt und alle sieben sind durch. Und der erste Achte, der draußen war auf dem Feld, war dieser kleine David. Den hat Gott erwählt als König für Israel. Weil Gott zählt nur das Innere, der verborgene Mensch. Und den kann man nicht von außen beurteilen. An seiner Frisur, an seinem Bart oder was weiß ich, an seinen Klamotten. Weißt du, wir denken, das ist ein Christ. Und da täuscht er sich ganz massiv. Ich habe mal einen Autofahrer gesehen und da hat einen Fisch, großen Fisch hinten am Auto drauf gehabt. Ich habe gedacht, Mensch, da fährt bestimmt ein Christ. Und was ist passiert? Als ich den überhole, sehe wieder Zigaretten im Qualm. Da habe ich gesagt, ist das doch nicht möglich? Das kann doch kein Christ sein. Das war vor 20, 30 Jahren. Das ist, wo ich dann bekehrt worden bin. Nicht, ob man hinten einen Aufkleber hat, einen Fisch oder Jesus und Jesus liebt dich, sondern was ist im Herzen? Und ich weiß was von mir. Das ist, wir können andere groß belehren, gerade du brauchst Jesus. Und dann überholen wir jemanden, schneiden die Vorfahrt ab, in die Vorfahrt. Weißt du, sind wir dann Christen? Weißt du, nicht nur, dass wir den Namen haben, Christ, sondern dass wir wirklich Christen sind. Du hast den Namen, dass du lebst, steht einmal in der Offenbarung an der Gemeinde zu Sardis. Aber du bist tot. Und wir können alles erzählen, weißt du, wir können alles auf einer Flasche kleben, was da drin ist. Aber es ist wirklich auch drin, was am Etikett steht. Und es gibt so viel Etikettenschwindel im christlichen Lager. Bei Gott zählt das Herz, die Liebe und nicht der Buchstabe. Verstehst du? Drin, das ist, was drin ist. Egal, selbst wenn die Flasche, nicht, wenn es an der Flasche nichts drin steht, aber wichtig ist, dass was Wertvolles drin ist. Wir kommen, und jetzt komme ich noch an einem Punkt, was mir so groß geworden ist, wenn ich so über den Tod und Sterben nachdenke. Und der Monat November ist das Totenmonat, Ewigkeitssonntag und Trauersonntag und Volkstrauertag. Lauter Totengedanken. Das Jahr geht zu Ende. Jetzt fängt Weihnachten und Advent. Kommt als nächstes dann. Weißt du, wir kommen zur Welt. Ohne Namen. Oder hast du schon Namen gehabt? So am Arm, wie du geheißen hast. Keiner kam mit uns, kam auf diese Welt schon mit dem göttlichen Namen von Gott erwählt, von Gott berufen. Uns haben die Eltern den Namen gegeben. Und wir gehen in der Ewigkeit auch ohne Namen. Und nur Gott kennt uns. Und Gott sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Weißt du, hier spielt der Name keine große Rolle. Vor Gott gesehen, von Gott aus gesehen. Weißt du, oder ein Titel. Oder hier sind wir alles Mr. Niemand, Mr. Nobody. Egal wie groß und stark und mächtig wir in dieser Welt zählen. Bei Gott zählt auch die Rasse, nicht die Abstammung oder die Herkunft. Und ob wir in der ersten Welt leben, zweiten Welt leben oder dritten Welt leben, egal wo. Selbst die adligen Menschen sind sterblich. Wenn ich dran denke, Könige, Präsidenten, Kanzler, Prominenten, Schauspieler, die gehen genauso wie du und ich. Das ist kein großer Unterschied. Was zählt, ist die innere Veredelung. Und mancher so Superstar ist ein Ganove, mancher Politiker, und ich bin böse, wenn ich das sage, manche Politiker sind nur groß geworden, weil sie brutal, herzlos sind, Halsabschneider waren, über Leichen gegangen sind, Terroristen einfach gekämpft haben und so weiter, niemanden geschont haben. Aber wir denken, das sind große Persönlichkeiten. Was ist eine große Persönlichkeit? Denk drüber nach. Die Liebe geübt haben, die gedient haben. Wer ist der Größte? Wer gedient hat? So, was bei Gott zählt, ist nur die innere Veredelung. Das adelt uns. Die innere Reife, das macht uns edel. Viele sind gar nicht reif für die Ewigkeit. Die sind gar nicht gereift. Weißt du, wie ein Edelstein entsteht, wie Diamanten entstehen? Soll ich dir sagen, was die Diamanten bevor waren, Jahrtausende, Jahrhunderte, Millionen zuvor? Das war Torf. Verfaultes Holz, das waren Diamanten, aber der atmosphärische Druck hat sie so veredelt, und je stärker der Druck war, umso schmuckhafter sind sie, wertvoller sind sie, ohne irgendwelche Eindrücke und dergleichen. Je größer der Druck war, Diamanten entstehen durch Druck, und das ist, worauf es ankommt, dass wir durch den Druck, das um uns herum passiert, was es auch immer ist, veredelt werden. Der Druck veredelt uns, die Schwierigkeit veredelt uns, die Spannungen veredeln uns. Wenn du anfängst, Gott nachzufolgen, ich sag dir, was da passiert, oder Jesus zu dienen. Gott kannst du noch immer aus, da, Allah und Krishna und so weiter. Aber wenn du Jesus sagst, da gibt's Probleme. Weißt du, da macht sich der Teufel auf. Jesus, wenn du anfängst, Jesus von ganzem Herzen zu dienen, dann bekommst du von allen Seiten Druck. Was, du? Der starb doch am Kreuz. Weißt du, da bekommst du Druck von der kirchlichen Seite, von der religiösen Seite, besonders von der frommen Feuerwehr. Und der Druck wird manchmal unerträglich. Aber dieser Druck veredelt deine Seele, was auch das ist. Entweder hältst du durch oder du kapitulierst. Durch unsere Sinne, das, was wir aufnehmen, da merkst du, wer echt ist und wer falsch ist. Da merkst du, wer in Gott ist und wer nicht in Gott ist. Und manchmal die Leute, die so begottet sind, die sind gar nicht in Gott. Im Gegenteil, die sind mit dem Teufel im Bund. Aber du riechst es nicht gleich, nicht sofort. Da musst du in der ganzen Weile zusammenleben, zusammen sein, bis man da drauf kommt. So, was wir durch unsere Erkenntnis aufnehmen, durch unsere Sinne aufnehmen, das bleibt in uns. Und wie wir den Druck verarbeiten. Geschwister, es kommt darauf an, den Druck zu verarbeiten. Das ist unsere Wahrnehmung. Das, was wir in uns aufnehmen und sagen, danke Herr. Was wir mit Dank umhüllen. So wie eine Perle. Wenn da ein Staubkörnchen eindringt in die Muschel, umringt sie sofort und so wird so eine Perle. Und so entstehen Perlen. Und die Stadttore von Jerusalem werden als Grundstoff die Perlen haben. Menschen, die durch Schwierigkeiten gegangen sind, die einfach alles ummantelt haben, alles umkleidet haben. Das, was sie verarbeitet haben in ihrer Seele. Und das lebt in uns weiter. Dieses Innenleben. Das, was wir in unserer Seele verarbeitet haben. Halleluja. Den Druck und die Spannungen, die wir ertragen haben, die wir durchgemacht haben, die wir erduldet haben, um Jesu willen. Verstehst du, nicht nur, weil wir Verbrecher sind oder selber schuld sind oder selbst was eingebrockt haben. Weißt du, was ich mir selber einbrocke, das muss ich auch selber auslöffeln. Aber um Jesu willen, dass wir die Schmach Christi tragen. Verstehst du, dass Leute uns beäugeln und sagen, ja mei, was willst denn du? Aber der Druck, was wir erdulden und über uns ergehen lassen, nur weil wir Christen sind, weil wir Jesus lieb haben, weil wir das Gute wollen, weil wir Menschen lieben und Menschen dienen wollen. Das alles bestimmt nachher unseren Glanz, je mehr Druck da ist. Deshalb lauf dem Druck nicht weg. Lauf nicht den Spannungen nicht weg. Das bestimmt deine Schönheit, deinen Glanz und deinen Wert. Je mehr ein Diamant unter dem Druck, atmosphärischen Druck war, desto wertvoller ist dieser Klumpen. Das bestimmt unsere Bedeutung drüben im Jenseits. So ein Diamant. Was sagt Jesus? Wer in den geringsten einem was getan hat, das hat er mir getan. Das hat er mir getan. Was er einem der geringsten meiner Brüder getan hat, was ist das? Weißt du, einem König würdest du gerne dienen, da würdest du gleich Bückling machen, aber würdest du dich vor einem Bettler niederknien? Für einen armseligen Hund? Jesus in uns, das ist unser Innenleben. Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Ich bin begeistert von Jesus. Weißt du, am Anfang denkt man, naja, gut, was habe ich denn davon? Was habe ich vom Christsein? Aber Christus in uns, er gestaltet mein Leben. So was wir für Jesus tun, und zwar der in unserem Herzen wohnt. Und was ihr einem der Geringsten getan habt, habt ihr mir getan, weil ich in euch wohne, weil ich bei euch zu Hause bin. Deshalb ist auch das Problem, ständig fragen die Leute, Herr, wo bist du zur Herberge? Im Kapernaum, Bethsaida, Nazareth, wo wohnst du? Wo ist dein Haus? Und Jesus sagt, Füchse haben Gruben, Vögel haben Nester, aber das Menschensohn hat nicht einmal Platz, wo er sein Haupt hinlegt. Jesus will in uns wohnen. Halleluja. In uns. Und das ist, wie er überlebt, wie wir Jesus austragen, wie Maria. Und das ist, was ewig bleibt. Er will in unserem Herzen Wohnung machen. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an und so jemand mich einlässt und so weiter, zu dem werden wir eingehen und mit ihm Abendmahl halten. Nur der innere Mensch, also der wird den ganzen irdischen Trubel überleben und so weiter und bestehen, der aushält, der durchhält, der sagt, Herr, ich harre aus. Und die Bibel sagt, wer beharrt bis ans Ende, der wird das alles ererben. Das ist Beharren, das durchhalten, aushalten. Wer beharrt bis ans Ende? Matthäus Kapitel 24, Vers 23. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Was das auch immer heißt. Wer den Hass gegen Jesus erträgt, den Jesus, den er in sich hat, um Jesu willen, der für Jesus leidet und mit Jesus leidet, sich an Jesus nicht ärgert, wer das alles durchhält, und Jesus sagt, ihr werdet euch alle an mir ärgern, da wird keiner vorbeikommen. Nein, ich liebe Jesus, oh, ich liebe Jesus. Weißt du, wir ärgern uns manchmal an Jesus, warum? Weil er unser Gebet nicht so erhört, wie wir es gerne hätten, weil er uns nicht so hilft, wie wir es gerne hätten, weil er nicht sofort da ist, wenn wir es ihn brauchen. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder Lazarus wäre nicht gestorben. Du siehst, so viele Menschen haben sich an Jesus geärgert, weil er nicht nach ihren Wünschen ging, sondern nach dem Willen Gottes. Und der Wille Gottes muss in unserem Leben geschehen. Nur wer ein Innenleben hat und sich bewährt, der bleibt in Ewigkeit. So ein Diamant aus dem Torf, aus dem Müll, aus faulem Holz und so weiter. Und dann dieser harte Druck, der atmosphärische Druck, das macht zu einer Perle, zu einem Edelstein. Was ist so ein Druck? Was kann so ein Druck sein, was dich bedrückt? Soll ich dir sagen? Jesaja 43, Vers 2. Ich greife Wort für Wort oder Zeile für Zeile raus. Da heißt es, wenn du durchs Wasser gehst, werden die Fluten dich nicht ersäufen, nicht ertränken. Aber ich möchte das so umschreiben, wenn du durchs Wasser gehst, der Herr sagt, ich bin bei dir. Du musst durchs Wasser gehen. Es sei denn, dass jemand geboren wird aus Wasser und Geist. Du musst durch Schwierigkeiten, durch Probleme gehen. Das wird dir nicht erspart. Und wenn du durch Ströme gehst, sagt der Herr, ich bin bei dir. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Dass du sagst, Herr, ich halte mich an dir. Ich halte mich an dir. Ich halte mich an dir. Ich liebe dich, Jesus. Vielleicht, du musst nicht groß vom Reden und vom Beten. Sag lieber, Jesus, ich liebe dich. Ich liebe dich, Jesus. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Ist vorbei. Und dann heißt es weiter dort in Jesaja 43, Vers 2, wenn du durchs Feuer gehst, ich bin bei dir, das Feuer soll dich nicht verbrennen. Denk an die drei Männer im Feuerofen. Gott sagt, ich bin bei dir. Wenn du durch Nöten gehst, wenn du Kämpfe hast, wenn du Mangel erleidest, ich bin bei dir. Wenn du Angriffe erdulden und ertragen musst, ich bin bei dir. Wenn du hier durchgehen musst, ich bin bei dir. Weil es nicht anders geht, das ist der Weg für dich. Durch diese Kluft oder durch diesen Engpass oder was auch immer ist. Wenn du keinen anderen Weg mehr hast, ich werde dir helfen, ich werde bei dir sein. Und das ist, was wir verarbeiten müssen. Der Herr ist da und ich vertraue dem Herrn und der Herr wird uns durchbringen. Bisher hat uns Gott geholfen, bisher hat er uns durchgetragen und er wird es auch weiter tun. Weißt du, dass wir immer bewusst sind der Gegenwart Gottes und zwar in uns. Auch wenn wir Umleitung gehen müssen. Und wir müssen einmal Umleitung gehen. Auf unserer Reise mit meiner Frau zusammen zum Nordkap. Wir wollten einmal wenigstens hoch im Norden irgendwo mal dort landen. Denn in der Bibel steht, Gottes Thron ist hoch im Norden. Und da wollten wir zum Nordkap. Oder Nordpol haben wir nicht geschafft, aber zum Nordkap sind wir gekommen. Und auf der Reise durch Norwegen, wir konnten nicht mehr die ganzen Fähren zählen, wo wir durch mussten. Wir mussten da einen Fjord durchqueren, dort einen Fjord durchqueren, denn es gab keine Straße in den Bergen. Oder wir hätten in Schweden fahren müssen, auf dem Weg zum Nordkap. So, wir mussten ständig Fähren benutzen. Und genauso ist es auch in unserem Leben. Die Probleme, bitte versteht mich richtig, sind Fähren, die uns von einem Ufer zum anderen rüberbringen. Sind Fähren. Und wir müssen durch viele Prüfungen gehen. Das sind die Fähren, die Prüfungen. Tests. Sie bringen uns auf die andere Seite, in die nächste Klasse, auf die nächste Stufe. Ja, und wir haben uns schon fast im Schlaf gewusst, hier reinfahren, dort rausfahren. Und dann diesen Fjord zu überqueren. Prüfungen sind zu unserer Beförderung da. Und das ist, was das Innenleben ausmacht. Und manche Prüfung ist nicht leicht. Und manche Prüfung können wir gar nicht akzeptieren. Sagen, da muss man durch. Hier muss man durch. Psalm 66, Vers 12. Wir gehen durch Wasser. Wir gehen durch Probleme. Wasser ist ein Bild für Probleme in der Bibel. Wir gehen durchs Wasser. Und deshalb, geboren aus Wasser und Geist. Weißt du, dein geistliches Leben hier unten auf dieser Erde wird zubereitet durch Probleme. Das sind diese Das ist diese Bearbeitung Gottes. Und da heißt es weiter, Psalm 66, aber du bringst mich an einem sicheren Platz, eigentlich auf eine Insel. Ich muss durchs Wasser gehen, das bleibt mir nicht erspart, aber du bringst mich an einem sicheren Platz, auf eine sichere Insel. Da denke ich gleich an Johannes, auf der Insel Patmos, dort wurde er ausgeworfen, verrecke. Und uns geht es auch manchmal so, dass wir so aus so einem Felsen rausgeworfen wird, im Pech getaucht, wie Johannes es war angeblich. Aber gerade auf der Insel Patmos bekommt er die größte Vision. Das einzige prophetische Buch, was wir im Neuen Testament haben, ist die Apokalypse, die Offenbarung. Und da sieht Jesus zuerst, dass er begegnet dem Herrn auf der Insel Patmos. Er sieht Jesus, wie er ist. Und dann sieht er den Antichristen, dann sieht er den falschen Propheten, dann sieht er unser Zeitalter, Computerzeitalter, 666, verstehst du? Alles, was man weder kaufen noch verkaufen kann. Dieses ganze Chaos und Durcheinander, die ganze Umweltverschmutzung. Ein Drittel der Bäume sterben, ein Drittel der Tiere sterben, ein Drittel der Menschheit stirbt. Die Atomkatastrophe wahrscheinlich oder sonst noch was anderes, was noch alles so man sich ausmalen kann. Das sieht er, aber er kann das verkraften, weil er den Herrn gesehen hat. Und dann, und das ist das Schöne, so schließt die Offenbarung ab. Und der Herr wird alle Tränen abwischen von ihren Augen. Kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei, kein Tod. Denn das Erste ist vergangen. Siehe, ich mache alles neu. Das konnte er nur erleben, als er dort war. Weißt du, auf der Couch in Ephesus irgendwo hätte er es nie erleben können, in einer Hütte. Aber in der Not erlebst du, im Extremfall, im Grenzfall, erlebst du die Herrlichkeit Gottes. Nur nebenbei. Da bekam er diese große Vision. Du bringst mich durch. Der Psalmist sagt weiter, du bringst mich unter Dach und Fach. Gerade in diesem Psalm 66. Du bringst mich unter Dach und Fach. Ich finde es toll. Du ordnest mich mein Leben so richtig ein. Unter Dach und Fach. Durch die Gnade Gottes wirst du einfach ans andere Ufer gespült. Ob es glaubst oder nicht. Du strandest, aber du landest. Das ist das Schöne bei Gott. Du strandest, aber du landest und hast wieder Boden unter sicheren Füßen. Ich denke nur an diesem Schiffbruch vom Apostel Paulus. Er betet, lieber Gott, rette uns. Und Gott sagt, nee, ich werde euch nicht retten. Ihr werdet alle stranden, aber ihr werdet alle am Leben bleiben. Und da hat er diese Gewissheit gehabt, da wird keiner von uns ertrinken. Die Haifische werden ihn nicht fressen, gar nichts. Die werden alle ans Land gespült. Wir sind noch alle da. Schaut das, herrlich. Uns bleibt nichts erspart, Geschwister. Uns bleibt nichts erspart. Uns bleibt nichts erspart, damit unser Innenleben zubereitet wird. Weißt du, nur so, wenn wir im Schlaraffenland leben, alles perfekt ist, bleiben wir Muttersöhnchen oder Muttermädels und so weiter. Und wir werden nie die Schwierigkeiten des Lebens kennenlernen. Aber Gott sei Dank, wir müssen durch harte Prüfungen, durch Tests. Und wir müssen diesen Giftbecher, diesen bitteren Kelch trinken, ob es schmeckt oder nicht. Und beim Heiland, dreimal hat er gefleht, Vater, wenn es dein Wille ist, wenn es dein Wille ist, wenn es dein Wille ist, lass diesen Kelch vorbeigehen. Aber es ging nicht vorbei. Und dann kam der Engel und stärkte ihn. Und in dieser Kraft hing er nicht am Baum, starb nicht unter dem Olivenbaum. Nein, er war bereit, er war in der Lage, am Kreuz zu sterben. Dieser bittere Kelch bringt dich nicht um. Wir denken mal, oh, dieser Test, diese Prüfung, dieser Misserfolg, dieses Versagen. Nein, das verwandelt dein Innenleben. Du wirst ein edler Mensch. Du wirst ein gütiger Mensch. Du wirst ein barmherziger Mensch. Das ist was das Innenleben nachher ausmacht, wenn du durch die Prüfung durch bist. Bei mir, ich habe in meinem Leben schon so oft erlebt. Weißt du, ich habe viele Tiefen in meinem Leben erlebt. Und jedes Mal, wenn ich bete für jemanden und sage, Herr, das musst du, Vater, in Jesu Namen musst du machen. Dann sagt der Heilige Geist zu mir, und Johannes, und wie sieht es bei dir aus? Verstehst? Und dann bin ich wieder zurück und sage, ja Herr, dein Wille geschehe. Da wirst du ruhig. Und so viele Christen sind nervös. Die denken, der Herr muss tun. Das ist ein jugendlicher Leichtsinn. Das ist noch dieser Pioniergeist. Aber irgendwann beißen sie sich die Zähne aus und merken, das geht nicht. Der Herr arbeitet an uns. Setz dich, bleib ruhig. Reg dich nicht auf. Ja, ihr braucht mehr Liebe, mehr Güte, mehr Barmherzigkeit. Und die Frage ist, und wie sieht es bei dir aus? Wie sieht es bei dir mit der Gnade? Wir müssen durch all die Nöte durch. Durch den ganzen Sumpf und Dreck, durch das ganze Geröll und durch das ganze Elend. Da wird uns nichts erspart. Und ich spreche das als Pastor, der schon fast 50 Jahre predigt. Oder 50 Jahre auf jeden Fall schon predigt. Weißt du, wenn du das gelobte Land erreichen möchtest, das gelobte Land führt nicht über Schlaraffenland. Nein, wir müssen durch die Wüste ins gelobte Land, durchs Meer, durch die Löwengrube. Schau, wo die Heiligen gegangen sind. Wie sind sie hochgekommen? Daniel ist nur hochgekommen, weil er in der Löwengrube war. Daniel, konnte dich der Gott, dem du ohne Unterlass dienst, konnte er dich bewahren? Ja, der König lebe ewiglich. Er konnte es. Oder als diese drei Männer im Feuerofen waren. Wenn du in das gelobte Land möchtest, du musst durch den Feuerofen durch. Durch den Ofen des Elends. Und dann singst du im Elend. Und weißt du, wenn du Schwierigkeiten hast, fang an zu singen, zu jubeln, zu jauchzen, zu jubeln. Klingt komisch. Aber das ist die beste Medizin. Du kannst dir keine Apotheke kaufen. Um in das gelobte Land zu kommen, musst du Angriffe erleiden. Du musst dich bücken. Und vielleicht auf alle vier kriechen. Schau doch mal zu Frontsoldaten, wie sie kämpfen. Die krabbeln in der Grube auf alle vier, damit der Feind nicht sieht. Dem Demütigen schenken Gott Gnade. Das ist, was Innenleben ausmacht. Demut. Demut. Ein Fremdwort für heute. Weißt du, du musst, um ins gelobte Land zu kommen, durch Spott und Spießruten laufen. Weißt du, was das ist, Spießruten laufen? Schon mal gemacht? Du musst durch Demütigungen, durch Ablehnung, durch Zweifel, durch Kritik hindurch. Und dann kriegst du so eine harte Haut, wenn du mit allen Wassern gewaschen bist, verstehst du? Dann macht dich so kickerles Zeug nichts mehr aus. Wir müssen durch Dinge hindurch, durch die wir normalerweise nie durchgehen würden, wenn es der Herr uns nicht auferlegen würde, wenn kein Druck da wäre, wenn wir es nicht nötig hätten. Weißt du, wenn das Leben normal verlaufen würde, wir würden niemals durch diese Dinge hindurchgehen. Aber der Herr stößt uns manchmal hinein und sagt so, in meinem Namen, geh durch, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. So, heute, es geht darum, dass wir einfach den inneren Menschen entwickeln, einfach mutig sind und sagen, ich will mich entwickeln, ich will zu was bringen in meinem Leben. Und die wir in ihrem Leben gebracht haben, die haben Prüfung, 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 Prüfung und nochmals Prüfung gehabt. Die sind aus der Prüfung gar nicht mehr rausgekommen. Und je mehr Prüfungen du hast, desto mehr Beförderungen warten auf dich. Und Gott will dein Leben befördern, Bruder, Schwester. Wir kommen durch und schneller, weißt du, durch Krisen. Krisen bringen dich so in 7 Meilenschritte vorwärts. Kriege haben Deutschland, Europa verändert. Und Kämpfe verändern unser Leben radikal. Wir erreichen dadurch schneller die andere Seite. Die Schwierigkeiten bringen uns auf eine höhere Ebene. Das Innenleben. Gott will an unser Innenleben arbeiten. Hab keine Angst. Fluten und Flammen erwarten dich. Und wenn du da durch bist, dann bist du ein gemachter Mann, gemachte Frau, wie Gott es haben wollte. Und wir müssen uns mit diesen Dingen auseinandersetzen, mit Feuer und Wasser. Das heißt also mit Gericht und mit diesen Fluten strömen, wenn wir unser Ziel erreichen wollen. Und das müssen wir sogar täglich. Daniel hat die Löwengrube kennengelernt. Und ich habe eines, also ich habe nirgendwo gelesen, dass er einen Kratzer von den Löwen hatte, dass er mit den Löwen kämpfen musste. Nein, er hat vielleicht die Löwen gestreichelt, aber die Löwen haben nichts ihm getan. Ich kann mir vorstellen, er saß da und sagte, so gut, wie ich hier in der Löwengrube habe ich noch nie in meinem Leben gehabt. So sanft, so diese Viecher da, verstehst du, sie sitzen da wie betäubt. Und er musste einfach da sein und sich gefallen lassen. Geschwister, wir müssen uns sehr viel gefallen lassen, wenn wir das Ziel erreichen wollen. Und zwar von dieser Welt, von dem Leben. Die drei hebräischen Jünglinge, die in den Feuerofen gingen, an ihnen roch man nicht einmal an ihnen roch man nicht, dass sie im Feuer gewesen wären. Ja. Apostelgeschichte 14, Vers 22. Wir ermutigen die Apostel, die Gläubigen, wir müssen durch viel Trübsal, lass dir das Wort Trübsal zergehen, wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes gehen. Und du sagst, ja, aber Bruder Matthäus, wir leben nicht mehr im Mittelalter, wir sind nicht mehr im Altertum, aber ich möchte eines sagen, wir haben heutzutage mehr Trübsal, als du denkst und ahnst. Mehr Trübsal, als du denkst und ahnst. Und wir haben schon lange nicht mehr so viel Trübsal gehabt wie heute. Ich möchte gar nicht ausbaden und austreten, diese Dinge. Es ist Trübsalzeit. Und manchmal denke ich, Mensch, der Teufel ist losgelassen. Die Hölle hat sich geöffnet. Wenn ich so die Probleme sehe, was die Menschen haben. Und die Bibel sagt sogar für die Endzeit, wenn die Zeit nicht verkürzt werden würde, würde kein Mensch selig werden. Das ist für mich Trübsal, was die Leute alles durchmachen müssen. Bei Gott zählt nur das Innenleben. Was hast du gelernt durch diese Trübsal, in dieser Krise, in dieser Katastrophe? Was hast du gelernt? Nur das, was das Feuer überlebt, das bleibt. So steht es in der Heiligen Schrift. Alles andere ist nur Spreu und Holz und alles Brennbare. Nur das wertvolle Edelmetalle, die bleiben erhalten. Und viele suchen nur einen schnellen Erfolg, schnelle Heilung, schnelles Geld und recht viel noch davon, wenn es möglich. Und sie wollen ganz billig einkaufen und günstig einkaufen. Der Mann, der auf dem Sand baute, dort in der Ebene, der erlebte hinterher seine Katastrophe, vielleicht nach 20 Jahren. Denn das Haus wurde zuerst mal aufgebaut, da wohnte er eine ganze Zeit und dann kam die Flut und riss sie alle weg. So viele Leute suchen schnell und bequem Dinge, billige Sachen, immer nur ihr Vorteil. Aber ich möchte sagen, auch dein Nachteil ist ein Segen und eine Gnade. Und gerade durch die Nachteile lernst du unheimlich viel. Gestern haben wir das Thema gehabt, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, dass wir klug werden, dass wir sterblich sind. Jedes Werk muss durchs Feuer, durch dieses reinigende Feuer. Jede Arbeit, und da stellt sich raus, ist das echt gewesen oder nicht echt gewesen. Alles, was kein Innenleben hatte, wird das Feuer nicht überleben. Wenn das Feuer Gottes einmal brennt, dann wird alles Ungeistliche verbrannt. Alles Menschliche, alles Egoistische, alles Selbstsüchtige, alles Materialistische. Alles, was wir mit ungeistlichen Menschen geschaffen haben, das wird verbrennen. Nur das, was durch den Heiligen Geist entstanden ist, was durch den Geist Gottes geboren wurde, gezeugt wurde, eingegeben wurde, nur das bleibt bestehen. Aber wir haben so vieles durch ungeistliche Menschen, durch ungeistliche Geschwister, sogar Christen. Weißt du, manche Leute denken große Stücke von Christen. Die Christen sind manchmal teuflischer als manche Heide. In aller Liebe. Ich will dich schockieren. Weißt du, nicht der Name macht's, sondern was ist drin? Das ist die Etikett. Christ. Verstehst du, da kann unheimlich viel geschwindelt werden. Und heutzutage gibt es so viel Etikettenschwindel. Was ist drin? Und du wirst kaum echte, wahre Christen finden. Nur Leute, die durch Tiefen gegangen sind, die Hölle durchgemacht haben, die Satan mit Fäuste geschlagen hat, wie Paulus, die wirklich Krisen überstanden haben, die können berichten, wie man gutes Leben führt, wie man siegreich ist. So. Aber andere, die erzählen ungeistige Dinge, mehr beten, der Heilungsevangelist kommt von dort und dort, da wirst du unbedingt hin. Ja, renn noch hin. Ich werde nie vergessen, ich habe in Stuttgart zwei Schwestern gehabt, von Nürtingen, das ist bei Stuttgart. Die eine war blind oder fast blind und unbedingt, sie will geheilt werden. Und dann hat sie ein Buch gelesen von der Katrin Kuhlmann in Amerika, eine Heilungsevangelistin. Und er war, da müssen wir unbedingt hinfahren. Die Katrin Kuhlmann hat die Gnadengabe der Heilung. Ich habe gesagt, weißt du, wenn du hier nicht geheilt wirst, wirst du in Amerika bei der Katrin Kuhlmann auch nicht geheilt werden. Ja, Bruder, du sagst, aber du hast keinen Glauben. Ich vertraue dem Herrn, der Herr benutzt diese Frau. Gut, die haben ihr Geld gespart, die waren nicht reich, aber Geld gespart, sind rübergefahren. Also, dann habe ich gesagt, Schwester, liebe Schwestern, zwei Schwestern, lernt wenigstens Englisch, wenn ihr nach Amerika fährt. In Amerika sprechen sie nicht mehr Deutsch. Die sind dorthin gefahren, waren sie 3 Wochen dort, sind traurig nach Hause gekommen, haben kaum was verstanden. Katrin Kuhlmann hat ihnen nicht einmal guten Tag gesagt. Verstehst du? Und sie waren so enttäuscht. Ich habe gesagt, na, habt ihr was erlebt? Nein, wir sind so enttäuscht. Gott hat uns nicht berührt. Ich habe gesagt, Gott ist nicht in Amerika, in Florida, sondern Gott ist da, wo 2 oder 3 zusammenkommen in meinem Namen. Und da, die Gott von Herzen suchen. So. Verbinde dich nicht mit ungeistlichen Leuten, such nicht deine Hilfe bei Menschen. Ich habe ja gelesen, nicht der ist ein Jude, der äußerlich beschnitten ist. Nicht der ist ein Christ, der sich als Christ ausgibt, sondern wo Christus wohnt. Christus in uns. Jeder muss durch Feuer gehen, Feuerproben bestehen, um seine Echtheit zu beweisen. Ist der wirklich wahr? Ist der echt? Wir lesen einmal in der Bibel, als Johannes der Täufer tauft, er sagt ja, ich taufe euch mit Wasser, aber der, der nach mir kommt, wird euch mit Geist und Feuer taufen. Oh! Geistestaufe weiß ich, was es ist. Wassertaufe weiß ich auch, was es ist. Aber was ist Feuertaufe? Willst du wissen, was Feuertaufe ist? Schnall dich an. Und jeder muss von uns, bevor er in den Himmel kommt, die Feuertaufe erleben. Nicht nur die Geistestaufe, dass er wissen, was in Zungen redet und nicht nur ein paar Tropfen Wasser auf dem Kopf. Nein, der muss die Feuertaufe erleben. Weißt du, was das ist? Das sind Bewährungsproben. Das ist Gericht. Feuer ist Gericht immer in der Bibel. Und du musst Feuerproben bestehen. Und jeder muss die Feuertaufe erleben. Er muss sich bewähren. Oh, ist es so heiß. Ja. Jeder Gläubige muss durch das Läuterungsfeuer Gottes gehen. Der wird geschüttelt und gerüttelt. Satan begehrt euer, hat der Herr gesagt. Schrecklich. Und zwar alle anderen. Und die werden euch alle an mir ärgern. Das war die Feuertaufe. Jedes Werk muss durchs Feuer bestehen und sich bewähren. Uns bleibt nichts erzählt, egal was dir die Leute erzählen. Ich bin belogen worden als Christ, als junger Christ. Bruder, man tut es, wenn du an den Heiland glaubst, hast du keine Probleme mehr. Soll ich euch sagen, was passiert ist? Ich habe am laufenden Band Probleme bekommen. Ich habe gedacht, ich bin irgendwo falsch gelandet. Schwierigkeiten, Anfechtung und so weiter. Bis mir jemand sagte, Bruder, man tut es, das ist ganz normal. Das ist ganz normal. Durch viel Trübsal müssen wir ins Reich Gottes gehen. Verstehst du? Und mach nicht so viel Tamtam, reg dich nicht auf. Satan hat den Paulus mit Fäusten geschlagen und dir geht es auch nicht besser. Ja. Und diese Person hat mich so getröstet. Das ist ganz normal. Und da fing ich an, mein Innenleben zu entwickeln. Ich habe gesagt, Herr, ich möchte dich besser verstehen. Ich möchte deine Gedanken verstehen, denn deine Gedanken sind nicht meine Gedanken und deine Wege sind nicht meine Wege. Und weißt du, was ich von dem lieben Gott bekommen habe? Eine Schocktherapie nach der anderen. Eine Provokation, eine Herausforderung nach der anderen. Plötzlich habe ich gesagt, lieber Gott, du, wenn es so weitergeht, von mir bleibt nichts mehr übrig. So hast du mich da bearbeitet. Aber das hat mein Innenleben verändert. Stiller gemacht, ruhiger gemacht, gelassener gemacht. Weißt du, plötzlich bin ich aus meiner ganzen religiösen Gemütlichkeit rausgekommen. Habe gemerkt, das ist gar nicht so. Das ist nicht Wachstum. Sondern wenn eine Pflanze wächst, verstehst du, die muss Stürme durchmachen, die muss Hitze durchmachen, die muss Trockenheit durchmachen, die muss all das durchmachen. Das ist es bei den Pflanzen. Warum soll es bei Menschen anders sein? Ich bin so aufgewacht aus meinen faulen Träumen. Oh, der Herr macht das alles. Und ich habe gemerkt, nein, Johannes, du musst machen. Du triffst Entscheidungen. Du musst tun und der Herr hilft dir nur. Der Herr ist nur bei dir, er begleitet dich. Und eines habe ich noch gemerkt in meinem Leben als junger Christ, und das hat mein Innenleben so stark geprägt, mach keine Kompromisse und keine faulen Kompromisse und mach keine Pausen. Es geht weiter. Da wird ein Brunnen zugeschüttet, dort wird wieder ein anderes ausgegraben. Dort gibst du was auf und dort fängst du wieder was Neues an. Und das hat mich stark gemacht. Gott weckt und rüttelt an uns. Er testet, ob unsere Fundamente noch fest sind, ob wir auf einem stabilen Boden gebaut haben. Viele Christen bauen nämlich ihren Glauben auf Sand. Halleluja, 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 Gott ist gut. Stimmt, Gott ist gut. Aber ich muss den guten Kampf des Glaubens kämpfen, den Lauf vollendet. Und Gott weckt uns immer wieder, sonst verpassen wir den Anschluss. Er weckt uns, plötzlich kommt eine finanzielle Krise, kein Geld mehr da. Kommen schwere Zeiten, kommt Krankheit, kommen Enttäuschungen. Habe ich das alles verdient? Herr, womit Strafe? Zuerst habe ich das alles als Strafe gesehen. Für irgendetwas, so wie der Hiob. Da kamen seine Freunde und erzählten, das ist nur deswegen und deswegen und deswegen. Ich habe immer wieder versucht, Antwort zu finden. Warum ist das so? Warum erleide ich immer Druck, Rückschläge? Warum werde ich aufgehalten? Ich will noch vorwärts gehen. Und je mehr ich vorwärts gehen will, desto mehr werde ich aufgehalten und behindert. Und dann habe ich eines gemerkt. Nicht, was du nach außen tust, Johannes, sondern was ich in dir tun kann. Darauf kommt es an. Also nicht, was ich für Gott tue, sondern was Gott an mir tut, was Gott an mir verwirklicht, was er an mir realisiert. Der äußere Mensch will einfach immer perfekt sein, vollkommen sein. Das soll so geordnet sein, perfekt, alles so, ja, jeder Faden muss gerade sein und alles wunderbar. Aber der Herr will an den inneren Menschen arbeiten. Innen drin ist so ein Chaos oft, so durcheinander, so viel Unruhe, so viel wirres Zeug. Und das muss alles raus. Deshalb habe ich auch beim Beten gelernt, wenn ich bete, wenn ich anfange zu beten, zuerst ist es bla bla bla, verschissen, lauter dummes Zeug. Und dann erst, nachdem ich mein Pulver verschossen habe, kommt das raus, was raus muss. Das sage ich dem lieben Gott. Aber zuerst rede ich bla bla und Unsinn zusammen. Herr, berührt da, dort und hilft denen dort, da drüben und was weiß ich. Und dann komme ich auf den Punkt, als ich nichts mehr weiß, wem der Herr helfen soll, dann lieber Gott, hilf mir. Und hier beginnt der Ansatz, wie Gott an einem arbeitet. Darum ist es so wichtig, dass der innere Mensch von Tag zu Tag erneuert wird. Und das muss täglich passieren, täglich. Und das ist der Sinn der Erlösung, dass wir täglich der Vollendung näher kommen, mehr und mehr erfahren, was der Herr wirklich ist. Weißt du, was der liebe Gott machen möchte? Er möchte aus dich, liebe Raupe, einen Schmetterling machen. Verstehst du das? Die Raupe, die Kohl frisst. Und er will aus dieser Kohlraupe wieder der Herr einen Schmetterling machen mit Flügel, dass du auffährst wie ein Adler fast. Du kannst nichts dafür, dass du als Raupe geboren bist. Kannst nichts dafür, dass du Raupe geworden bist, dass das Leben so mühselig und armselig ist, dass du auf dem Bauch krabbeln und kriechen musst. Du kannst nichts dafür, dass du nichts für Probleme hast und aufpassen musst, dass dich kein Vogel frisst. Verstehst du? Du kannst nichts dafür, dass du ums Überleben kämpfen musst. Du bist in diese Welt hineingeworden. Eine sündige, heillose, verdorbene Welt. Da bist du jetzt ausgesetzt und hingeworfen, frisst oder gerapier. Das ist unser Zustand, ihr Lieben. Und wir sind in dieser verkehrten, verderbten, verdrehten Welt hineingeboren. Und jetzt hol aus dieser Welt raus, was du kannst. Du sollst ein Schmetterling werden. Ein bunter, recht schöner Schmetterling. Und weißt du, was ich sagen möchte? Das ist meine Botschaft auch. Friss so viel du kannst. Friss als Raupe so viel du kannst. Friss alles. Genieße das Leben. Denn du lebst nur einmal als Raupe. Nachher als Schmetterling musst du das Zeug nicht mehr fressen. Genieße das. Das ist die Botschaft. Genieße die Probleme. Genieße die Schwierigkeiten. Verstehst du? Nasche. Iss. Sei guten Mutes, hol jetzt raus, denn nämlich das, was du hier vom Kohl rausholst, das bringst du auf deine Flügel nachher. Auf den Glanz deiner Flügel. Die Form deiner Flügel. Weißt du, du kannst ein gelber Schmetterling werden. Das ist, also, diese Schmetterlinge haben nur Kohl gefressen. So hat mir eine Schmetterlingssammlerin mal erzählt. Aber die schönen Schmetterlinge, die haben auch andere Delikatessen gehabt. Und andere Kräuter und Pflanzen gefressen. Ja. Hole alles raus, verinnerliche, das ist dein Gewinn. Verinnerliche deine Schwierigkeit. Und diese Raube frisst, was es kann, diese schöne, diese Raube, die sagt, ich muss genießen, 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 ich genieße das Leben, genieße die Schwierigkeiten, genieße die Umstände, genieße das, alles, was da kommt. Und dann kommt der Tag X, als er sich entpuppt und dann hat er bunte, schöne Flügel. Und so große Flügel sogar, weil es viel gefressen hat. Weißt du, was ich sagen möchte? Du bist hier in dieser Welt, damit du so viel wie möglich aus dieser Welt zum lieben Gott bringst. Sammelt euch Schätze, die im Himmel sind. Du sollst im Himmel ein schöner Schmetterling sein, schöner Engel sein, wunderbare Flügel haben. Weißt du, hol raus, damit ist das alles, was hier geschieht, was um dich hinaus geschieht, das bei dir übergeht in Fleisch und Blut. Verstehst du mich? Dass ein Teil deiner Persönlichkeit wird, ein Teil deines Charakters und deiner Art. Das ist die Herrlichkeit Gottes hier auf Erden, die Gegenwart Gottes, dass wir so viel fressen, wie wir nur können. Entschuldigung, dieses Bild. Sei eine Raupe, die gierig ist und du schmuggelst das aus dieser Welt, deinen ganzen Kohl. Oh, das ist okay, friss mal andere Sachen, andere Blätter. Alles, was dir unter die Finger kommt. Das ist dir zu deiner inneren Gewohnheit für dieses alles. Und dann verpuppst du dich in diesem Kokon und wartest auf die Stunde, bis die Zeit Gottes kommt für dein Leben. Die Zeit der Wiedergeburt. Aus der Raupe soll ein Schmetterling werden. Das ist Wiedergeburt. Und diese Schätze, die du so jetzt verinnerlicht hast, die kann dir kein Dieb nehmen, kein Rost fressen und keine Motte. Das gehört dir. Und du verpuppst dich, das, damit du überlebst und in einer anderen Form, in einer anderen Welt weiterlebst. Verstehst du mich, was ich sage? Das ist ein Wunder Gottes. Und weißt du, was ich hier sage? Ich habe jemand in Seelendorf beerdigt und diese Person hat so groß wie dieses Zimmer nur Schmetterlinge gesammelt. Und überall tolle, und die hat mich aufgeklärt über Schmetterlinge, diese Person. Sie hat aufgeklärt, was die, und deshalb weiß ich, was Schmetterlinge, wie Schmetterlinge entstehen. Die kommen nicht von ungefähr. Verstehst du, ihre Art, sie entwickeln ihre Art, ihre, was Besonderes. Das hängt von dem, was man speist. Achte auf deine geistliche Speise, geistlich gesprochen. Achte auf das, was du in dir aufnimmst. Das Wunder ist bereits in der Raupe angelegt. Dass er ein Schmetterling wird. In dir ist das Wunder Gottes schon hineingelegt, dass du ja mal ein wunderbarer Engel bist, mit Christus regierst, mit Jesus auf dem Thron sitzt. Aber das musst du was tun. Die Raupe muss jetzt nur noch warten. Jetzt ist sie Raupe, jetzt muss sie sich bewähren, eine gute Raupe zu sein, richtig fressen, alles mitnehmen, was sie kann. Und deshalb, ich sage auch für dein Leben, nimm alles mit, was du mitnehmen kannst in deinem Leben. So wie Abraham, wie ich gestern gesagt habe, Abraham, Isaac und Jakob, sie waren lebenssatt. Sie haben alles gehabt, alles genossen. Und diese Frau hat mir erzählt, je mehr so eine Raupe gefressen hat, desto bunter und schöner wird sie nachher als Schmetterling in der Verwandlungsphase. Je mehr sie konsumiert hat, geistlich konsumiert hat, nicht nur materiell. Die Raupe darf jetzt sich nicht aufgeben als Raupe. Sei eine gute Raupe. Krabbel, krieche. Du musst das Raupenleben zuerst mal so richtig ausleben. Und Geschwister, wir müssen unser irdisches Leben durch die Gnade Gottes ausleben, so gut wir können. Mach, was du kannst. Und was du nicht kannst, lass es bleiben. In der Bibel haben wir von einer Frau, die Jesu Füße salbte, zu der haben die Pharisäer die Nase gerümpft, einschließlich der Judas. Und dann sagt Jesus, die tat, was sie konnte. Tut, was du kannst, mehr sollst du nicht tun. Aber die meisten tun nicht einmal das, was sie können oder sollen. Und die Bibel sagt auch, wenn der äußere Mensch verdirbt, so wird der innere von Tag zu Tag erneuert, er wird mehr und mehr überkleidet. Das ist, was wir von hier durch das enge Tor rüberschmuggeln. Einfach rüberschmuggeln. So wie Gott die Raupe durchbringt, so bringt er auch die Menschen, die an ihn glauben, ihn lieben. Gott bringt dich durch, so wie Paulus diesen Schiffbrüchigen durchgebracht hat. Trotz all diesen Angriffen und Schwierigkeiten und Verfolgung und Druck. Das ist, was einen zu einem Edelstein macht. Das Innenleben. Darauf kommt es an. Und das wird bestimmt von Gottes Zulassungen. Und Gott weiß, er will aus dir einen glänzenden, wunderbaren Stein machen, Diamanten, Edelstein. Durch viel Trübsal müssen wir ins Reich Gottes gehen. Was heißt das für mich? Durch viel Bedrückung, durch viel Bedrängnis, durch viele Engpässe, dass du dich durchzwingst, komme ich durch, komme ich nicht durch, durch Schwierigkeiten, durch Beschwernisse aller Art. Wir müssen ins Reich Gottes durch viel Trübsal gehen, durch manche Trostlosigkeit. Da kann dich niemand trösten, durch Leid, Verdruss und Bitternis. Wir müssen durch viel Trübsal ins Reich Gottes gehen, durch viel Niedergeschlagenheit. Hast du immer wieder versucht, vergeben und hast wieder dich angestrengt, wieder einen neuen Anlauf genommen. Aber mach weiter, gib dich nicht auf. Sei eine gute Raupe. Denn es geht jetzt um deine Flügel oder Flügelchen. Dass du richtig schöne Flügel hast. All das Negative. Das bestimmt die Farbtupfer auf deine Flügel eines Tages. All das Negative, egal was es ist, das sind diese bunten Streifen und Striemen und Pünktchen. Das, was du so verinnerlicht hast, das innere Leben, das, was wir verarbeitet haben, umgewandelt haben, transformiert haben nach drüben, wie wir darauf reagiert haben, auf die Beleidigungen, Kränkungen, Verletzungen. Was hat er mir angetan? Also, schau nicht auf das, was uns passiert ist. Das alles, was an uns passiert und geschieht, das verschönert uns nur unser Flügelchen eines Tages. Verstehst du? Das verschönert nur unser Flügelchen. Das schmückt dich in der Ewigkeit. Du möchtest in der Ewigkeit ein Wunderblumenstrauß sein. Verstehst du? Du möchtest nicht nur eintönig, so wie alle, wie die Masse. in der Uniform. Nein, du möchtest was Besonderes sein. Und ich möchte im Himmel kein Straßenfeger sein. Das sage ich euch. Ich möchte meine wunderbaren Flügelchen entfalten. Und diese Entfaltung beginnt jetzt schon am Kohl, an dem Kraut oder was auch immer ist. Paulus schreibt in Römer 2 noch einmal, zum Volk Gottes gehört nicht, wer äußerlich Jude ist, sondern wer innerlich Jude ist. Wer innerlich Christ ist, wer innerlich Kind Gottes ist. Nicht nur, ich bin Christ, ich bin ein Heiliger. Sagen kann das jeder, schimpfen kann das jeder. Es kommt nicht darauf an, dass er dann am Körper beschnitten ist oder wurde, sondern dass es sein Herz beschnitten worden ist. Denn vor Gott zählt nicht die Beschneidung, das Äußere, sondern das Innere, nicht der Buchstabe des Gesetzes. Die Menschen legen großen Wert auf die Anerkennung der anderen Leute. Was sagen die Leute von mir? Leb du dein Leben. Das ist dieses Innenleben auszuleben. Sei du du. Suche nicht die Anerkennung bei den Leuten, suche die Anerkennung bei Gott. Das ist, was in der Ewigkeit zählt. Die Pharisäer hatten eine Religion der Äußerlichkeiten. Ihnen ging es um die Ehre bei den Menschen, statt um die Ehre bei Gott. Es reicht nicht aus, nur äußerlich gut zu sein, äußerlich anständig zu sein, äußerlich nur brav zu sein. Nein, innerlich brav sein, innerlich anständig sein. Weißt du, es reicht nicht aus, nur theoretisch gut zu sein. Ja, ich weiß, alles, ich bin in Ordnung, also ich denke keine negativen Gedanken. Es reicht nicht aus, in der Tradition gut zu sein, in der Moral. Es reicht auch nicht aus, dass mein Vater und meine Mutter gute Menschen waren. Weißt du, die meisten Väter in der Bibel, Könige, haben die verdorbensten Söhne gehabt. Kannst du dir das vorstellen? Verstehst du? Hiskia, David. Es macht aus, was Innerliches, verstehst du? Und so viele, die nur im Schlaraffenland lebten, nur herrliche Tage genossen, die können das nicht, das innere Leben gar nicht entfalten. Menschen, die durch Tiefe gegangen sind, die entfalten ihr Leben, die kriegen bunte Flügel. Es kommt also nicht nur auf das Etikett an. Hör auf, Christ zu schimpfen. Die sind alles Christen. Ja, aber die meisten Christen sind Heiden. Die sind weit weg von Christus. Weißt du, es sind Christen ohne Christus in aller Liebe. Wenn Christus nicht in unserem Leben ist, haben wir kein inneres Leben. Wer und was bestimmt unser Leben? In der Bibel heißt es, 1. Johannes 4, Vers 4, der in euch ist, ist größer als der in der Welt ist. Ist Jesus in uns der Größere? Ist Gott in uns der Größere in uns? Dann haben wir das gesündeste Innenleben, wenn Jesus in uns ist. Nicht äußerlich. Nicht irgendwie, dass wir einfach uns... Meine Schwester kam zu mir, ich lasse mich eintätowieren, Jesus, auf meinen Arm. Blödsinn. Du musst nicht an deiner Haut, habe ich dir gesagt. Und seitdem ist er nicht mehr in den Gottesdienst gekommen. Eintätowieren. Es reicht, wenn du im Herzen Jesus hast. Vielleicht wirst du eines Tages abfallen und dann sagst du, so ein Blödsinn habe ich da mitgemacht, das kannst du nicht mehr wegradieren und auslöschen. Ich tätowiere Jesus in meinem Arm irgendwo hier oben. Blödsinn. Der in uns ist, ist Stärke. Wenn du errettet bist und wirst, wird der Teufel dich bekämpfen, dann weiß er, du bist errettet. Denn der Teufel läuft nicht hinter deinem leeren Sack her. Weißt du, er wird nicht dulden, dass du da von seinem Reich dich entfernst. Weißt du, dann hast du ein Innenleben. Du weißt, wenn der Teufel hinter dir ist und brüllt und dich jagt, du bist richtig. Aber wenn du keine Kämpfe und keine Schwierigkeiten hast, dann musst du Angst haben, mit mir stimmt was nicht. Als Erretteter hast du ein Innenleben. Du denkst anders, du reagierst anders, du hast eine andere Einstellung, du redest auch anders. Diese ganze Vulgärsprache, Stallsprache, die vergisst du so langsam. Verstehst du? Der verlorene Sohn kam aus dem Stall noch. Aber er wurde errettet. Als Erretteter wirst du vom Teufel bekämpft, angefochten, permanent angegriffen. Und das ist gut so. Halleluja. Das ist gut so. Der Mensch, der ein Innenleben hat, der hat Jesus in sich und er ist das Leben, er ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist der Professor, er ist der Arzt, er hat alles, was du brauchst. Es ist in dir, das ist Innenleben. Der Prinz, der König. Und der Jesus, wenn er in deinem Leben lebt, dann bist du nicht mehr in der Welt. Du kannst gar nicht mehr in der Welt sein. Jesus sagt, da wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Wenn Jesus in dir ist, dann wirst du dich vor dem Teufel auch nicht mehr fürchten. Und die Leute, die Christen, die lieben Heilandsleute, die sich vor dem Teufel fürchten, Dämonen Angst haben und, die sind noch nicht in Jesus. Der Mensch, der in Jesus ist, der hat keine Angst mehr vor dem Teufel. Der zeigt die Zähne und sagt, komm mal her, Bursche, ich mache aus dir Hackfleisch. Ja, der fürchtet sich nicht. Denn der Größere ist in dir. Der Retter Jesus, der Heiland der Welt. Weißt du, du musst echt sein. Das ist so wichtig, dass du echt bist. Und das ist, was das Innenleben bestimmt. Deine Echtheit. Erst dann, wenn das Innenleben funktioniert, wenn der Herr in dir wirkt und so weiter, dann bist du ein echter, wahrer Jünger Jesu. Viele Menschen sind heute noch Heuchler. Und was macht einen Heuchler aus? Heuchler tut so, als ob er Christ wäre, als ob er wiedergeboren wäre, als ob er auf dem Weg zum Himmel sei. Er macht was von sich und so weiter. Heuchler haben kein Innenleben. Die haben eine Fassade, sind nur angetüncht und innen drin voller Geschmeiß und Ungeziefer, sind gute Schauspieler. Als ich nach Heilbronn kam mal, und die Gemeinde war klein, da war so ein kleiner Bruder, der betet, lieber Gott, ich danke dir. Hab ich gedacht, Mann, was ist das für ein heiliger Mensch? Verstehst du, wie muss der zum lieben Gott stehen, wenn er so mit dem lieben Gott mit so tiefer Bärenstimme redet, lieber Gott. Und dann hinterher habe ich festgestellt, dass er ein größter Lump war, der sich dort in der Gemeinde rumgetrieben hat. Verstehst du? In aller Liebe. Aber gut, wunderbar beten können. Verstehst du, wenn er so seine Schallplatte aufgelegt hat und der Pastor frisch in der Gemeinde kommt und die Gemeinde übernimmt. In den Tagen Jesu gab es viele Heuchler. Und die hat man sogar auf der Straße erkannt. Die stehen an jeder Kreuzung und beten öffentlich. Wie ist das mal passiert? Also ich war ein junger Christ und bin im Frankfurter Bahnhof und plötzlich rollt einer so einen Teppich aus und kniet sich hin auf der Straße oder auf dem Bahnhofsgebäude, im Bahnhofsgebäude und betet. Da habe ich gedacht, Mann, sind die heilig. Wir Christen sind so feige und diese Moslems, die knien sich auf der Straße und beten dort. Und was mache ich? Verstehst du? Bis sie gemerkt haben, das ist nur Ritual. Das ist nur Form. Weißt du, man kann in einer Form drin sein und man lebt, man tut so, als ob. Und betet 75 Mal am Tag. Allah ist groß, Allah ist groß, Allah ist groß. Und trotzdem ist er gar nicht groß. Verstehst du, wenn es darauf ankommt, was tut er dann? Überhaupt nichts. So. Du hast den Namen, dass du lebst. Und dann sagt der Herr zu der Gemeinde in Sardes. Weißt du, und so weiter. Und da gibt es unter dir Menschen, die geben sich als Juden aus. Die kommen aus der Synagoge Satans. Und sie wollen von Menschen gesehen, gerühmt werden, anerkannt werden, geehrt werden. Jetzt kommt Bruder sowieso, wird sprechen, jetzt wird Schwester sowieso singen, jetzt wird Onkel sowieso noch was sagen. Also, lauter Menschenehre und Menschenverherrlichung. Saul, als er versagt hatte, sagt zu Samuel, ehre mich vor dem Volk, ich weiß, ich bin ein Schwindler, aber mach das, dass die Leute nicht so minderwertig von mir denken. Wer bei Menschen um Ehre bettelt und sucht, der hat die Ehre bei Gott verspielt. Einer, der Gott dient, der ein Innenleben hat, der hat es nicht nötig. Einer, der wirklich ein Heiliger ist, der hat es niemand nötig zu sagen, ich bin vollkommen, ich bin rein, ich bin weiß. Der ist es. Oder er ist nicht. Wer seine Macht, Autorität noch demonstrieren muss und sagen, der hat mich ordiniert, der hat mich eingesetzt, der hat das und das für mich getan. Also, ehre mich vor dem Volk. Ich will nur ganz schnell sagen, es geht nicht darum, dass du bei Menschen geehrt wirst. Und dann geht das König Saul noch zu einer Wahrsager, die er vorher ausgerottet hat, aber einer hat noch irgendwo überlebt. Die Wahrsagerin in Endor. Und dann kommt er rein und da plötzlich diese erkennt, dass es König Saul ist, die erschrickt sich, wird zu bleich. Wenn Gott mit dir ist, dann brauchst du keine Wahrsager und keine Weibsager und keine was weiß ich noch alles mögliche. Dann brauchst du gar nicht. Dann liest du die Bibel und du weißt, Gott spricht zu mir. Aber lieber Vater, kann ich zu dir, dem Herrn sagen, was? Dann brauchst du nicht Waffenrüstung vom Saul. Wenn der Herr mit dir ist, dann nimmst du deine Badehose, deine Steinschleuder und ein paar Kieselsteine aus dem Bach. Wenn Gott mit dir ist, dann brauchst du nicht die Massen. 30.000 Mann wie beim Gideon. 300 Männchen reichen das auch. Wenn der Herr mit dir ist, dann brauchst du nicht eine riesige Bäckerei. 5 Brote und 2 Fische reichen aus, um Massen zu speisen. Wenn Gott mit uns ist, Geschwister, wenn wir dieses Innenleben haben, dann werden wir im richtigen Moment das Richtige tun, das Richtige sagen, das Richtige, uns richtig benehmen, richtig reagieren. Wenn Gott segnet, da bleibt immer noch was übrig. Wie bei dieser großen Fütterung, 12 Körbe blieben noch übrig. Oder Speisung, besser gesagt. Du hast den Namen, dass du lebst. Aber was ist übrig? Verstehst du, was bleibt? Was bleibt? Viele Menschen sind nur hohl, innen drin hohl. Machen so großen Krach. Das Innenleben ist es, was uns bestimmt. Alles, was ein Innenleben hat, das ist der wahre Mensch. Und deshalb kann manchmal ein Omi, ein Opi, ein Schwach, ein Behinderter, sogar ein Hilfsschüler, kann viel weiter sein als mancher Professor. Der Mensch, der vor Gott zählt, ist der ewige Mensch, der Gott fürchtet und Gott sucht und Gott liebt. Das ist der wahre Mensch, der immer wieder fragt, Herr, ich bin nicht sicher. Weißt du, Gottesfurcht, alle, die so selbstsicher auftreten, ich weiß, ich kann's, ich verstehe, ich und so weiter und für alles eine Bibelstelle parat haben, die sind nicht vollkommen. Weißt du, die tun so, als ob. Du musst nur hinschauen, was passiert, wenn eine Not kommt, wenn eine Schwierigkeit kommt, wenn du denen auf die Hühneraugen trittst. Du wirst sehen, wie die hochgehen und was da passiert. Der innere Mensch ist, das, was du wirklich bist, im Charakter, in deiner Persönlichkeit, in deiner Art. Das ist der wirkliche Mensch. Das, was du im Geist bist, nicht im Fleisch. Das, was du in deiner Seele bist, das bist du wirklich. Und das zählt in der Ewigkeit. Und das ist, was du rüber mogelst, über das schmale Tor, das Nadelöhr. Alles andere ist unrealistisch. Du bist das, was du wirklich glaubst, was dich beeinflusst, was dich geprägt hat und das, was du anbetest. Das bist du. Und das ist, was der Mensch begreifen muss, das Innere. Das ist, was man verarbeiten muss. Oh Herr, bitte vergib mir. Und ich muss ständig vergeben, damit ich das wäre, was Gott will und funktioniere, wie Gott es will. Wenn du innerlich funktionieren möchtest, musst du zuerst mal zu dir selber finden. Zu dir selbst. Und Christus muss Wohnung in dir machen. Was du im Herzen behältst, das verinnerlichst du, das begreifst du. Maria bewegte all die Worte, die die Hirten sagten, in ihrem Herzen. Sie bewegte, wie war das, was hat sie gemeint, was bedeutet das? Bis zum Schluss hat sie bewahrt in ihrem Herzen. Und das bleibt wirklich. Du wirst und du bleibst das, was du hier auf dieser Erde losgelassen hast. Egal was. Das, was du hier vergeben hast, was du hier vergessen hast. Und da, du behältst das, was du hier liebst und geliebt hast. Das wirst du behalten. Weißt du, unsere Seele, unser Geist, unser Inneres ist sowas wie ein Chip heutzutage. Bei dem Handy oder dem Computer, wo auch immer, oder die Festplatte. Es hält alles fest. Auch wenn du löscht, es hält alles fest. Du kannst nicht löschen. Also ich habe mehrere Rechner also verbraucht und neue gekauft und ich habe ständig, immer permanent die Festplatte total vernichtet. Kleinholz draus gemacht. Verstehst du? Warum? Man kann alles wieder regenerieren, wieder zurückrufen. Also, und deshalb ist mir so wichtig, dass du in dein Inneres verarbeitest, auch wenn du schlechte Dinge getan hast und schlimme Dinge getrieben hast. Weißt du, in der Bibel stehen schreckliche Dinge. Und Judas tat das und das. Der Matthäus will wissen, was er getan hat. Steht nicht drin. Und dann schlage ich nach in den Kommentaren und was weiß ich und suche ich. Und weißt du, was da steht? Zerstörter Text. Da muss Säure draufgekommen sein oder Blut draufgegangen sein oder ein Papier oder Bücherwurm sich durchgefressen haben. Zerstörter Text. Und genau das passiert in unserem Leben, wenn wir schlimme Dinge getan haben. Und darum müssen wir unsere Vergangenheit, unsere Geschichte aufarbeiten, damit auch in unserem Leben steht, Matthäus hat das und das und das getan. Und dann geht es wieder weiter, die Geschichte. Zerstörter Text. Die Liebe Gottes, das Blut Jesu Christi, hat es vernichtet. Zerstört, zerhackt. aus dem inneren Gedächtnis gelöscht. Plötzlich, ja, die Geschichte geht weiter. Es ist wahr, dass er hat was getan, aber was hat er getan jetzt genau? Weiß man nicht mehr. So, deine Seele braucht ein anderes Gedächtnis. Deine Seele, dein Bewusstsein, dass du anders denkst, anders tickst, anders funktionierst. Und du wirst in der Ewigkeit das sein, jetzt hör mir auch zu, du wirst in der Ewigkeit das sein, was du hier mit deiner Seele gewesen bist. Das, was du hier geschluckt hast, was du hier aufgenommen hast, wie du das hier verarbeitet hast, das wirst du in der Ewigkeit sein. Das Innere bestimmt dein Leben, nicht nur erst im Himmel, sondern auch jetzt schon heute. Deine Organe, dein Herz, deine Nieren, deine Lunge, dein Gehirn, das ist dein Unterbewusstsein, das bestimmt dein Unterbewusstsein, das Innere, deine Seele. Wie heißt es in der Bibel einmal? Dir soll es so gehen, wie es deiner Seele geht. Deinem Körper geht es genauso, wie es deiner Seele geht. Denk drüber nach. Depressionen kommen aus deinem Inneren, nicht vom Äußeren, weil die Welt nicht stimmt, weil die Welt untergeht. Und jemand hat mir neulich gesagt, ja, also ich warte auf den Weltuntergang. Ich warte nicht auf den Weltuntergang. Ich warte auf das Leben und ich lebe das Leben. Und die meisten Leute, die auf den Weltuntergang warten, die warten immer noch. Die haben schon vor 50 Jahren gewartet, die haben vor 100 Jahren gewartet. In Tagen von Martin Luther, als er das Lied schrieb, wach auf, ruft uns die Stimme, da, als die Türken vor Wien standen, hat der Weltuntergang gewartet. Verstehst du? Oder die Entrückung, die Jehovas Zeugen 1914, heute, dann haben sie noch These rausgegeben nach 1914, heute Millionen noch Lebende werden nicht sterben, und dann kam 45, oder 40 für 45 der Zweite Weltkrieg, da sind 50 Millionen gestorben. Alles nur Lug und Trug von der Religion. Verstehst? Die vertrösten uns. Dir geht's wie deiner Seele geht, nicht wie der Religion und der Kirche geht. Depression, Ärger. Wer sich ärgert, der schadet sich nur selbst. Der ist ein Trottel, Entschuldigung, ein Dummkopf. Der frisst sich selber auf. Wie ist dein Innenleben? Der liebe Gott, der Heilige Geist will Ordnung in diesem Chaos hineinbringen. Der Heilige Geist brütete an der Urflut über das Chaos, das Dunkelheit und Finsternis. Die Griechen sagen, in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Und das ist so. Und ein gesunder Geist macht einen gesunden Körper aus. Dir geht's wie deiner Seele geht. Lies mal, die Bibel sagt dir die Wahrheit. Eine kranke Seele wirkt sich negativ auf den ganzen Körper aus. Eine kranke Seele auf den ganzen Menschen. Weißt du, wir sagen, der Mensch ist nervös. Die Dämonen spielen Klavier auf deinen Nerven. Die Teufel wirken sich auf die Nerven aus. Diese negativen Geister wirken sich auf die Nerven aus. Da ist er aufgedreht, aufgewühlt. Da ist er durcheinander, da ist er erregt. Verstehst du? Was weiß ich? Der Heilige Geist ist es, der dich wieder runterbringt. Der dir Ruhe schenkt. Deshalb, aber das passiert innen drin. Da werden die Nerven von innen beruhigt, nicht von außen. Nicht durch Tabletten, sondern von innen. Paulus betet in Epheser 3, Vers 16 und sagt, oh, dass der Herr euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner großen Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Stark zu werden an dem inwendigen Menschen. Und weißt du, wie die Heilung des inwendigen Menschen passiert? Durch Anbetung. Fang an, Gott anzubeten. Fang an zu danken. Auch wenn du nichts zu danken hast. Danke, dass es Jesus gibt. Dass es ihn gab. Dass du sein Wort hast. Und dann steht es weiter in der Bibel. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Nicht hier am Klavier. Und nicht auf deine Gitarre klimpern. Nein, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Wie passiert? Oh, da kannst du in deinem Herzen tanzen, jubilieren und jauchzen. Oh, da kann dein Herz hüpfen und springen. Wer in Sprachen betet, steht in der Bibel, der erbaut sich selbst. Ich könnte noch so viel sagen. Fang an, ein Innenleben zu führen. Da brauchst du nicht viele Leute, da brauchst du nur dich selbst. Und du bist Gott genug. Und Gott ist an dir interessiert und nicht an den Leuten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns Gnade und Kraft schenkst und Stärke, die Kraft deiner Herrlichkeit durch deinen Geist am inwendigen Menschen stark zu werden. Herr, wir wollen dich loben und preisen im Sinn und im Geist, wie auch immer. Wir wollen jubilieren und jauchzen, auch wenn es uns manchmal vielleicht zum Heulen ist. Herr, du hast unsere Seele erquickt, du hast uns froh gemacht für diesen Tag X. Herr, und so wie es uns im Geist und in der Seele geht, so wird es uns auch in der Ewigkeit gehen. Nicht mehr, nicht anders. Und wie der Baum fällt, so bleibt er liegen, sagt dein Wort. Halleluja, Vater, ich danke dir, dass du uns stark machst am inwendigen Menschen, Tag für Tag, dass wir erneuert werden, dass wir nicht die Alten bleiben, dass wir nicht uns der Welt gleichstellen, sondern dass wir erneuert werden, tagtäglich. Schenk deinem Volk, deinen Kindern diese geistliche Erneuerung, dass jeder bei sich selber anfängt, in seinem Herzen, in seinem Geist. Herr, und du siehst das Herz an und nicht das Äußere. Segne meine Geschwister, ich bitte, Vater, von ganzem Herzen. Amen.